Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands.
Solveig Marie Omar kommt aus Norwegen. Sie ist Kirchenmusikerin und lebt und arbeitet in Leipzig. Wie die Neugier sie zuerst nach Nordnorwegen und schließlich in eine ostdeutsche Stadt geführt hat, erzählt sie im folgenden Interview. Solveig Marie Omar berichtet, wie sie als blinde Musikerin ihren Weg gefunden hat und ihr Wissen zu barrierefreier Musik weitergibt. Sichtweisenredakteurin Ute Stefanie Mansion hat mit ihr gesprochen.
Was hat Sie denn von Norwegen nach Leipzig verschlagen?
Ich glaube, irgendwie war ich immer sehr, wirklich so übermäßig neugierig. Von Ausland und Ausländer und andere Kulturen und so. Also seit meiner Kindheit schon. Immer wenn Ausländer im Raum war, war so, oh, mit denen möchte ich reden, das ist so spannend. Ja, und später auch Sprachen fand ich total spannend. Vielleicht erstmal nicht in der Schule. Ich war eher so ein Realfagstyp, so Mathematik, Naturwissenschaft, sowas. Immer noch eigentlich, aber die Sprachen kamen auch dazu. Ja, erstmal, also ich hatte seit ganz lange der Traum, ein Auslandsjahr zu machen. Und das ist ja eine große Arbeit zu organisieren als Blinde oder Behinderte überhaupt. Mhm. Und im Gymnasium habe ich das nicht hingekriegt. Also mit 17, das war schon zu früh. Ich fühlte mich viel zu unselbstständig. Das war nicht so realistisch. Aber in der Studienzeit habe ich das geschafft zu organisieren. Meine Uni war zum Glück sehr positiv. Habe ich erstmal eigentlich von Frankreich geträumt. Also ich spiele Orgel, bin Organistin. Mhm. Und da ist Frankreich und Deutschland sehr wichtige Länder, auch rein fachlich. Und dann war irgendwie Deutschland eine gute zweite Alternative, das war in Frankreich. Aber ja, dann habe ich da in 2019, also gleich vor der Pandemiezeit, ein Auslandsjahr in Stuttgart gemacht. Dann gab es eine deutsche Kommilitonin, die in Norwegen war, das Jahr vorhin, und es gab immer mehr Kontakte zu Deutschland, und dann habe ich gedacht, naja, das ist ja auch spannend, dann nutzen wir diese Möglichkeit. Gab es auch eine Möglichkeit, mit einer Gastfamilie zu wohnen, und das ist ja immer besser für Sprachlernen und so. Über diese Kommilitonin, sie hat mir sehr viel geholfen. Das war in 2019, aber dann hatte ich wirklich 2 Jahre vorher angefangen mit der Recherche. Also das kommt nicht von allein. Ich glaube, das ist fast das größte Projekt, was ich je hatte. Das ist wirklich, wirklich nicht leicht, aber ja, das hat sich am Ende doch ergeben.
Ja. Und dann haben wir das ganze Jahr in der Gastfamilie gewohnt. Und da?
Ja, soweit es ging, da kam ja die Pandemie.
Ah, ja.
Aber so viel wie möglich, ja.
Sie haben ja Kirchenmusik studiert. Und am Anfang in Norwegen, ne? An welcher Uni denn?
Vielleicht wieder diese Neugierigkeit. Die meisten machen das in der Hauptstadt, in Oslo.
Ja.
Ich wollte aber mal erleben, in Nordnorwegen zu wohnen. Also ich bin aus Trondheim. Das ist nicht Nordnorwegen, das ist so in der Mitte. Eine Stadt so, ja, so ungefähr so groß wie Rostock vielleicht. So 200.000 Einwohner. Und dann habe ich aber in Tromsø studiert, ganz oben im Norden. Und weil da gab es auch einen sehr guten Orgellehrer, ist eine kleine Musikhochschule, sehr klein, vielleicht zu klein, habe ich im Nachgang festgestellt, so ein bisschen zu wenig Studenten. Aber mit der Vorteil, dass man immer Überzeit hat, immer ein Orgel frei, immer darf man alles Mögliche in der Stadt tun, auch in die größten Kirchen spielen und so weiter.
Toll. Ja, und warum Kirchenmusik und nicht allgemein Musikwissenschaften oder ein ähnliches Fach?
Ich denke, ja, mehrere Gründe. Also ich hatte ja, seit ich 11 war, schon Orgel gespielt, also Klavier ab 8, und dann habe ich an der Orgel gewechselt mit 11. Da hatte ich schon so lange Beine, ich konnte schon Pedale spielen. Hatte Glück, ich bin recht groß für eine Frau. Und Ja, das hat Spaß gemacht. Also ich habe mich mit 17 dafür entschieden, dass ja, jetzt mache ich das wirklich. Ich versuche das zu studieren und das als Beruf zu haben, weil erstens, weil es sicherer ist als andere Musikkarrieren, muss man ehrlich sagen. Also man kriegt ganz ziemlich einfach einen Job und feste Stelle. Und zweitens, weil es ist irgendwie Musik und Menschen in einem Job. Es geht nicht da nur darum, Konzerte zu spielen, Artistin zu sein, was mir auch gefällt, aber man ist auch irgendwie in Gottesdienste oder Hochzeiten, Beerdigungen oder in Chorarbeit und so ein Helfer, ein Lehrer, irgendwas, was es so eine extra Dimension gibt, was mir sehr gefällt.
Haben Sie denn da auch Gelegenheit gehabt oder haben die noch bei Gottesdiensten oder besonderen Ereignissen wie Hochzeiten oder Beerdigungen mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, auch wenn sie die vorher vielleicht nicht kannten?
Ja, muss man eben, weil es muss ja alles geplant werden. Und Teil von der Arbeit ist eben, die Musik auszuwählen. Und viele sind vielleicht gar nicht sicher, was die haben möchten oder was die suchen. Und dann ist es wirklich das, mit denen zu reden, zu verstehen, was für Menschen sind das, was könnte hier passen, was würde ein schönes Harmonie, ein schöner Tag für den schaffen. Und der Teil von Arbeit gefällt mir auch wirklich sehr. Bevor wir weiterreden, muss ich aber sagen, ich habe gerade keine feste Stelle in einer Kirche. Ich arbeite nur freiberuflich und nicht nur mit Spielen, sondern auch so mehr so Büroarbeit rund um Musik und Inklusion.
Ja.
Nur, dass Sie das wissen, dass es ein bisschen anders sich ergeben gerade hat, geplant irgendwie, aber das kommt noch wieder.
Dann erzählen Sie mal, was Sie im Augenblick beruflich machen an Projekten und ja, wo Sie auch musikalisch, vielleicht auch ehrenamtlich oder als Hobby aktiv sind.
Die Frage kriege ich immer und da bin ich fast ein bisschen unsicher, weil das ist immer so viel Verschiedenes.
Ja.
So ein Freiberuflerleben, so ein bisschen chaotisch, keine Woche sind ähnlich. Ich bin sehr dankbar, weil das ist alles super spannend. Aber ich würde sagen, es geht irgendwie immer um Musik und Inklusion in irgendeiner Form und gerne über Sehbehinderte. Und wie wir teilnehmen können. Also ich war in der normalen Schule. In Norwegen gibt es keine Blindenschulen oder keine Förderschule. Alle sind in der normalen Schule, was manchmal sehr gut funktioniert, manchmal nicht so gut. Für mich hat es gut geklappt bis zum Studium. Da habe ich gemerkt, dass es doch vielleicht etwas zu wenig Unterricht zu Brailmusiknoten zum Beispiel war. Ich hatte ein paar Kurse gehabt, aber als ich da im Musikstudium kam, da habe ich gemerkt, oh, das war vielleicht doch etwas zu wenig. Aber da muss man ja Lehrer finden, die das unterrichten können. Und nicht so viele kennen die Punktnotenschrift. Für mich ist es wirklich sehr notwendig. Also mit Orgelspiel, dann kommt man fast nicht klar ohne. Also das ist, man kann ja viel improvisieren und so, aber man muss schon Stücke lernen. Und vor allem im klassischen Bereich ist es halt schwierig. Da wurde die Studienzeit, sie war sehr spannend, ich habe viel gelernt, aber es gab auch richtig große Herausforderungen, muss ich ehrlich sagen. Weil meine Professoren, meine Lehrer, die konnten nicht meine Fragen beantworten. Also nicht nur zu Preilschriftnoten, aber auch generell, wie macht man seinen Job als blinder Musiker? Wie kommt man klar mit der Lehrplan, wo man sehr viel lernen soll in kurzer Zeit, wenn man auswendig lernt.
Also Sie müssen die Stücke, die Sie spielen, auswendig lernen.
Ja, das ist ja so, weil wir haben nicht die Hände frei zum Lesen.
Ja, klar.
Also das ist so Spezialfachkenntnisse, was gerade, ich glaube, früher war es besser und wird vielleicht auch später wieder gut, aber gerade war die Kenntnisse sehr begrenzt, in Norwegen zumindest. In Deutschland ist es etwas besser. Aber hier ist es auch nicht immer leicht, die richtigen Leute und die Kompetenz zu finden. Bei uns war es wirklich sehr wenig. Und dann muss man als Studentin irgendwie fast ein Forschungsprojekt daneben haben, alles rauszukriegen, wie man das, die Lösungen findet. Und das macht natürlich müde.
Ja, und dauert, ne? Dauert lange, ne?
Ja.
Ja, oh Mann.
ich habe mich auch schon, ich wusste, dass ich nicht das in den normalen 4 Jahre schaffe, dass ich 5 Jahre haben muss, aber trotzdem. Ja. Deswegen, glaube ich, sind diese Sachen mit Informationen zu geben, vielleicht ja, Unterricht zu geben oder Beratung oder auch die Technologie gut auszunutzen und so. Solche Sachen sind für mich sehr wichtig geworden und ist auch ein Großteil von meiner Arbeit gerade. Seit ja, 21 schon durfte ich eigentlich recht international arbeiten bei, also mit DAISY. Kennen Sie sicher, ja. Die globale Organisation für barrierefreie Literatur.
Ja.
Die haben ein großes Projekt 2018 gestartet, die Verbreitung und Zugang zu Braillenoten zu verbessern. Und das mache ich noch, zum Beispiel mit Technologie, also so Programme testen, als Nutzer zu sagen, ja, wie funktioniert das für mich im Musikalltag? Also ich kann ja keine Programme schreiben, aber ich kann die testen und Rückmeldung geben. Oder Info zu sammeln, zu verbreiten, ist ja häufig das Problem, an die Infos zu kommen. Also wo liest man darüber, was möglich ist? Und zum Beispiel das sehr verbreitete Mainstream-Programm MuseScore, da schreiben viele Musik damit, das macht gerade auch Punktnotenschrift rein. Also das ist ja so ein Projekt, wo DAISY mit Kompetenz und Geld und so beiträgt. Ein anderes Beispiel ist das Do-It-Projekt von DAISY Belesen. Und das war meine erste Arbeit in Deutschland eben. Das war krass. Ich kam in 22 nach Leipzig. Also da war ich zurück in Norwegen, habe mein Studium fertig gemacht. Und dann kam ich dann in Herbst 22 her. Und dann habe ich von das Projekt gehört und dann war ich wirklich in Arbeitsgespräch, also Vorstellungsgespräch meine ich, nur ein paar Monate danach. Und da war ich recht aufgeregt, ich musste das auf Deutsch machen. Und dann durfte ich zusammen mit Diana Lorenz, die andere Projektkoordinatorin, haben wir zusammen Engagement bekommen und durfte dann 3 Jahre dieses Projekt leiten. Das war super spannend.
Was ist da genau die Aufgabe?
Die Aufgaben dort, also jetzt steht es ja, ist fertig. Das war alles von Webseite, von Barrierefreiheit testen bis zum Beratung für die Lehrer und Überprüfung von Unterrichtskonzepte und so, dass es wirklich für Blinde funktioniert. Mhm. Ich war auch selbst Testschülerin ein paar Mal in Instrumenten, wo ich nichts kann. Und habe die Testschüler gefunden, dass wir auch Unterricht durchgeführt haben mit den Lehrern, zu sehen, sind die Erklärungen genau genug. Ich habe stundenlang Videos durchgehört, ganz kritisch, naja, hier ist nicht ganz genau, hier muss nochmal erklärt werden, weil alles muss ja sehr genau beschrieben werden.
Welche Instrumente, die Sie nicht konnten vorher, haben wir denn da getestet?
Bass zum Beispiel, Elbass.
Ah, okay.
Da hatte ich eine Stunde mit die Lehrerin.
Ja. Was bedeutet Ihnen persönlich denn Musik, also emotional und für Ihr Leben, jetzt mal abgesehen vom Beruf oder von beruflichen Projekten?
Also ich bin ja auch mit Kirche und Christentum aufgewachsen. Mhm. So, ich fand immer Musik irgendwie so einen kleinen Himmelseinblick oder Teil oder wie man das sagen soll, auf Erde. Also es ist was ganz Besonderes dabei. So, was es genau ist, weiß ich nicht, aber es bedeutet für mich unglaublich viel und ist auch so eine Art zu kommunizieren, glaube ich, über Sprachen hinweg. Ja, das ist ja was alle Menschen irgendwie brauchen, egal ob man das selbst was spielt oder nur Zuhörer ist oder so. Es gibt ja in alle Kulturen und ich glaube, sowas brauchen wir in dieser Zeit. Es gibt ja immer mehr Trennung und Musik ist was dagegen kommt, glaube ich. So.
Was Verbindendes.
Ja, genau.
Worin sehen Sie denn Unterschiede im Leben Blinder und sehbehinderter Menschen in Norwegen und in Deutschland? Also ja, gibt es da in der Gesellschaft in Norwegen mehr oder weniger Probleme? Wie sieht es mit Barrierefreiheit aus? Das ist jetzt wahrscheinlich sehr umfangreich, aber vielleicht können Sie sich ein paar Dinge herausgreifen.
Ja, da muss man vielleicht noch einen Artikel dazu schreiben. Das ist wirklich ein total spannendes Thema auch. Ich habe ja jetzt das Privilegium, die Länder zu vergleichen, was wirklich sehr, sehr interessant ist. Ich würde nicht sagen, dass ein besser ist oder so. Es sind nur unterschiedliche Lösungen. Und ich finde einige Sachen in Norwegen besser oder leichter und einige Sachen in Deutschland besser oder leichter. Was zum Beispiel ein Unterschied ist, das, was ich schon erwähnt habe mit der Schulung. Also dass in Norwegen gibt es keine Förderschulen mehr, seit Jahren nicht. Deswegen muss man in der normalen Schule sein. Und das funktioniert recht gut in vielen Fällen, aber eben nicht so gut für andere. Und hier hat man ja die Wahl.
Werden denn die Hilfsmittel dann schnell zur Verfügung gestellt? Denn die braucht man dann nun einmal in der Schule, ne?
Ja, das mit Hilfsmitteln finde ich auch in Norwegen leichter. Da gibt es nur eine Stelle, wo man beantragen muss, nicht vier verschiedene Ämter. Das fand ich in Deutschland immer noch schwer zu verstehen, wie es funktioniert. Und die Schüler kriegen natürlich Hilfsmittel, das ist selbstverständlich. Was ich in Deutschland zum Beispiel vielleicht besser finde, dass wir, ja, es ist leichter mit öffentlichem Verkehr zu fahren. Wir haben auch ja teilweise kostenlos oder gute Preise. Und ich habe manchmal, also das wird ja sehr von meiner Meinung nach und so, ich habe ja keine Statistik oder Forschung oder so, dass man manchmal das Gefühl hat, Norwegen hat mehr Geld, also leicht mit Hilfsmitteln und so, aber Deutschland hat mehr Kompetenz, weil es mehr Leute gibt und vielleicht auch mehr Förderschulen mit Kompetenz und so, dass die Schulung vielleicht besser ist oder man mehr Möglichkeiten hat.
In Deutschland? Also dass man als blinder oder sehbehinderter Mensch mehr Möglichkeiten hat, sich, also in der allgemeinen Schule, ne, Schulbildung, ja, ein gutes, ja, ein Abitur zu machen oder überhaupt einen guten Bildungsweg zu, oder?
Ja, oder dass man da, wenn es nicht funktioniert, zur Förderschule gehen kann oder zu Kurse. Und es gibt auch natürlich auch Kurse und so in Norwegen, das ist nicht so, dass es gar nicht gibt. Aber zum Beispiel, was ich schon erzählt habe für ein Spezialgebiet wie Musik oder so, dass ich hier mehr Leute habe zu fragen, mehr, es gibt zum Beispiel mehr Kurse zu Braille-Notenschrift für Jugendliche oder es gibt Organisationen und Gruppen, die genau mit diesen Fragen arbeiten, dass man einfach mehr Leute haben. In Norwegen gibt es ungefähr so viele Leute wie in Berlin, im ganzen Land.
Ja, genau.
Das ist ja eben logisch.
Ja.
Und was ich, ja, eine Sache, die ich hier vermisse, ist so Alltagsassistenz. Also wenn man nicht ganz allein klarkommt, aber vielleicht ein bisschen Hilfe braucht, so, ich weiß nicht, für ein bisschen zu Hause oder ein bisschen für Klamotten shoppen gehen oder was es eben so ist. Das Leben muss ja irgendwie funktionieren. Und so Arbeitsassistenz, das ist in beiden Ländern irgendwie in Ordnung, das kriegt man. Aber Alltagsassistenz, das finde ich auch hier schwer zu verstehen, wie das gedacht ist. Muss man aber sagen, in Norwegen kriegen nicht alle das. Es ist nicht so einfach. Mhm. Also alles wird sehr individuell.
Okay.
Für Ämter muss man beantragen. Also das ist nicht leicht. Wir haben auch unsere bürokratischen Probleme, wirklich. Aber ich hatte Glück und habe genug Stunden Alltagsassistenz gehabt in meiner Studienzeit. Und das war schon, da konnte ich schon ganz frei leben. Also wie ich wollte.
Ja, schön.
Und das habe ich mal dann wirklich erlebt und weiß, so kann es sein, wenn man wirklich, vielleicht muss es ein bisschen Assistenz geben, volle Gleichstellung zu schaffen. Also ich sage nicht für alle, natürlich nicht, aber für mich in dieser Situation war das eben notwendig. Und ich meine also nicht damit, dass man nicht so selbstständig wie möglich sein soll. Also das meine ich natürlich auch, aber vielleicht ist es eine Hilfe, wenn man da bisschen Unterstützung bekommt und dann kann man in Arbeit weiter schaffen und sowas. Das ist so eine Energiefrage, ja.
Naja, für uns blinde und sehbehinderte Menschen ist es ja vor allem bei der Mobilität, ne? Von A nach B kommen, ne?
Genau.
Das klappt ja nicht nur nach Navi und weiß ich nicht, ne? Das
Da gibt es in Norwegen, da müssen wir für öffentlichen Verkehr bezahlen. Mhm. Also reduzierter Preis, aber nicht kostenlos wie hier. Mhm. Das ist ja besser. Aber wir haben billige Taxilösungen, wenn man eben nicht öffentlichen Verkehr benutzen kann überhaupt und sich nicht auskennt. Da gibt es eine begrenzte Anzahl Taxifahrten, aber schon. Mhm. Und das vermisse ich auch hier.
Mhm. Könnten Sie sich denn vorstellen, eines Tages wieder in Norwegen zu leben oder möchten Sie in Deutschland bleiben? Ich weiß, Sie sind jetzt verheiratet, ne, dann, das hängt natürlich auch vom Ehepartner ab, klar. Ne?
Naja, er spricht auch fließend Norwegisch.
Ah, toll.
Er hat das gelernt, vor wir zusammen waren. Also er arbeitet auch sehr viel mit Norwegen zusammen.
Ja.
Das könnten wir. Das werden wir aber nicht tun die nächste Zeit. Ob es mal in Zukunft wird, das kann sein, das weiß ich nicht. Ich möchte aber nicht hin und her ziehen, zu oft. Das schafft schon viel Arbeit. Und ich habe ja wirklich das Ziel, hier wirklich in alles reinzukommen und auch so gut wie möglich Deutsch zu lernen, auch hier arbeiten und so die nächste Zeit.
Ja. Aber Urlaub und so und Familie besuchen, da besteht noch Kontakt.
Natürlich, ist ja auch schön, wenn es, wenn es 35 Grad her in Leipzig ist, dann bin ich lieber dort.
Ja.
Habe ich ja gar nicht gesagt. Ein Projekt, wo ich auch noch arbeite und eigentlich ein Großteil von meiner Arbeit ist ja auch in Norwegen noch.
Ah, okay.
Der Kirchengesangsbuch in Norwegen barrierefrei zu schaffen, weil das war ein Problem bei uns.
Aha. Mhm. Also barrierefrei in Brailleschrift und Großdruck oder?
Ja, sowas, ja, genau. Und digital vor allem.
Eine Frage, die hätte ich eigentlich schon am Anfang vielleicht stellen sollen. Sind Sie denn von Geburt an blind oder von Kindheit an oder ja?
Ich bin also wirklich stark sehbehindert geboren. Also ich konnte maximal 10% sehen, vielleicht auch nur 5. Ich konnte aber Farben sehr gut sehen und Farben, die sind noch für mich sehr wichtig. Aber schon mit 7 Jahren war ich vollblind. Ja, ich hatte ja ein bisschen Schwarzschrift schon gelernt, so Blockbuchstaben. Aber dann habe ich auch gleich die Breitschrift gelernt, ganz früh in der Schule.
Mhm.
Ja, so vollblind zu sein ist mittlerweile für mich ganz normal.
Solveig Marie Omar, vielen Dank für das Gespräch, das ich mit Ihnen führen durfte. Und alles Gute auf Ihrem weiteren Weg.
Das Interview führte Ute Stefanie Mansion. Redaktion und Schnitt Ute Stefanie Mansion, Christian Balbach und Leonie Koll. Sounddesign Robbie Sandberg. Das Interview mit Solveig Marie Omar lesen Sie auch in der September-Ausgabe des Sichtweisen-Magazins. Im Schwerpunkt geht es um den DBSV-Verbandstag, der nach 4 Jahren turnusmäßig wieder in Berlin stattgefunden hat. Sie finden die Beiträge auch auf sichtweisen-online.org und können das gesamte Sichtweisen-Magazin online hören. Unter dbsv-inform.org ist es ebenso abrufbar wie die Hörmagazine vieler Landesvereine des DBSV. Wenn Sie die Sichtweisen in gedruckter Form lesen möchten, bestellen Sie ein kostenloses Exemplar beim DBSV Zeitschriftenverlag per E-Mail an zeitschriftenverlag@dbsv.org. Gern schicken wir Ihnen auch Probeexemplare anderer Ausgaben der Sichtweisen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Sichtweisenteam sagt Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert vom DBSV.